Ladies and gentlemen, welcome back zum Health Resolution Podcast und der heutigen Monster-Episode Nummer 79. The very word secrecy is repugnant in a free and open society. And we are as a people inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. Das Wort Geheimhaltung ist widerlich in einer freien und offenen Gesellschaft. Und wir sehen uns als ein Volk, als Menschen, von Haus aus und historisch geheimen Gesellschaften, Geheimbünden und geheimen Machenschaften gegenüber. Dieses Zitat stammt von niemand Geringerem als John Fitzgerald Kennedy. Und darum soll es heute in dieser Folge gehen. Um John F. Kennedy und vor allem um den 22.11.1963 in Dallas, Texas und das Attentat auf JFK. Seit Gründung der USA in 1776, wie wir schon thematisiert haben, wurden ganz genau 4 Präsidenten ermordet. Abraham Lincoln 1865, thematisiert. James Garfield 1881. William McKinley 1901 und John Kennedy 1963. Jetzt könnte man sich fragen, okay, warum sprechen wir jetzt hier über die Ermordung, über das Attentat auf JFK 1963? Weil wir im Verlauf der Folge sehen werden, wenn wir inhaltlich ein bisschen auf JFK eingehen, wie sehr das korreliert mit den Themen, die wir über Folgen hinweg schon besprochen haben. Und wie sehr sich der Kurs der Geschichte geändert hätte, wäre JFK über 1963 hinaus im Amt geblieben. Wie sehr sich das Leben hier geändert hätte. Und wie sehr es eine Parallele gibt zur heutigen Zeit. Weil JFK damals etwas versucht hat, beziehungsweise begonnen hat, was heute zu Ende gebracht werden wird. Da lege ich mich schon fest. Lediglich 4 Präsidenten wurden so ermordet, könnte man sagen. Das ist eine wahrhaftige Auszeichnung eigentlich für die 4, weil die scheinbar ein so großes Problem für das System waren und für die jesuitische Struktur, dass man nur noch die Ermordung als Ausweg gesehen hat, um deren etabliertes System nicht in Gefahr zu bringen. Wir haben ausführlich darüber gesprochen, wer Abe Lincoln war und was zu seiner Ermordung führte. Heute wollen wir uns mit einer schillernden Persönlichkeit beschäftigen, die 98 Jahre nach Abraham Lincoln erschossen werden sollte und die mehr mit Abraham Lincoln verbindet, als der erste oberflächliche Blick vermuten lässt. John Fitzgerald Kennedy und seine Ermordung am 22.11.1963 in Dallas, Texas. JFK wurde am 29. Mai 1917 in Brookline, nicht in Brooklyn, New York City, sondern in Brookline, Massachusetts, ein paar Kilometer weiter nördlich, als eins von 9 Kindern von Rose Fitzgerald Kennedy und Joseph P. Kennedy geboren. Die Geschwister waren Joseph Kennedy Jr., der in der Navy war und im Zweiten Weltkrieg umgekommen ist, Rosemary Kennedy, Kathleen Kennedy, die mysteriöserweise beim Plane Crash 1948, Privatflugzeug, verstorben ist. Ähnlich wie der Sohn von John F. Kennedy, John. Eunice Kennedy, Patricia Kennedy, Robert F. Kennedy, ebenfalls beim Attentat ums Leben gekommen, 1968, auf seiner Campaign hin zum Präsident der USA. Kommen wir gleich noch zu. Robert F. Kennedy, sein Bruder, war Secretary of State unter JFK. Gene Kennedy und Ted Kennedy, der an einem Hirntumor 2009 verstorben ist. John F. Kennedy hat an der Harvard University in Boston den Abschluss gemacht 1940, einen Bachelor gemacht, den Bachelor of Arts 1940 an der Harvard University. Von 1941 bis 1945 im Zweiten Weltkrieg war der Lieutenant in der US Navy und war im Südpazifik stationiert. Nach dem Anschlag auf Pearl Harbor, das wäre auch mal eine eigene Folge, was Pearl Harbor war. Auf jeden Fall war Kennedy dann Lieutenant in der US Navy im Südpazifik gegen Japan als sogenannter Combat Officer. Danach hat er dann seine politische Karriere als Senator von Massachusetts begonnen, bevor er 1960 zum jüngsten Präsidenten aller Zeiten gewählt wurde, mit sage und schreibe nur 43 Jahren. Und um zu verstehen, was am 22.11.63 passiert ist und warum, brauchen wir ein wenig Hintergrund über die Jahre zuvor und vor allem über die Lager, die später allesamt an der Ermordung des Präsidenten mitwirken sollten. Das kann ich schon vorwegnehmen. Erstmal zur Kennedy-Familie. Die Kennedy-Familie ist eine Familie, die nicht erst mit John Kennedy an Bekanntheit gewonnen hat. Hinter den Kulissen sind die Kennedys eine der einflussreichsten Familien der letzten 250 Jahre und gehören definitiv zu den 13 großen Illuminati-Blutlinien. Wenn man ein bisschen recherchiert, dann werden uns die Familien als diejenigen verkauft, die hier alle Zügel in der Hand halten. Stimmt definitiv nicht. Aber diese Familien sind sehr, sehr relevant. Die Astor Familie, John Jacob Astor zum Beispiel, war der erste Millionär im 19. Jahrhundert. Wir wissen, wer das Geld hat, hat das Geld nicht umsonst. Und wer das Geld hat, hat relativ großen Einfluss. Die Bundy Familie, die Collins Familie, die Dupont Familie, ja, ein Chemieriese, 1802 gegründet. Ganz, ganz großer Player in der Food- und Vergiftungsindustrie. Die Freemans, die Kennedys, die Lee-Familie aus China, die Onassis-Familie, JFKs Frau Jackie kommt aus der Onassis-Familie, die Rockefellers, jedem im Begriff, die Rothschilds, sind jedem im Begriff, die Rockefellers mit ihrem Ölimperium, die Rothschilds als Besitzer des zentralen Bankensystems, die Russells, die Van Dynes aus Holland und die Reynolds-Familie. Müssen wir nicht näher darauf eingehen. Wichtig ist zu wissen, dass die Kennedys einen sehr, sehr großen Einfluss hatten. Das Vermögen der Kennedy-Familie war 1935 umgerechnet, jetzt in heutige Wertigkeiten, in etwa 3,5 Milliarden Dollar. Johns Vater, Joseph P. Kennedy, war großer Anleger am Stockmarket und hat speziell während der Weltwirtschaftskrise 1929, der Great Depression, extremst in Immobilien in New York City investiert und hat ein sehr, sehr großes Repertoire aufgebaut. Es ist immer sehr anrüchig, Menschen, die in solch krassen Crashs dann als solche Immobiliengewinner hervortreten, wussten entweder Bescheid oder profitieren von dem System, sagen wir mal, kennen die richtigen Leute oder haben eine gewisse Wichtigkeit. Wer zu der Zeit und heute logischerweise auch noch ein großer Immobilienhai in New York ist, hat auch definitiv mit Establishments wie der New Yorker Mafia zum Beispiel zu tun, die damals definitiv die Hosen an hatte. Heute ist es ein bisschen verkappter. Damals war das offensichtlicher. Jeder wusste das. Ja, und bei Joseph P. Kennedy, Kennedys Vater, war es so, dass der ebenfalls einen ganz, ganz großen Whisky-Import betrieb, der dem einiges an Geld in die Kassen spülte. Tatsächlich gab es in New York City, wie ich mir das heute wünschen würde, gab es in New York City eine Zeit von 1920 bis 1933, in der Alkohol komplett verboten war. Man durfte den nur zu medizinischen Zwecken einsetzen, um Leute zu betäuben oder zu desinfizieren. Die sogenannte Prohibition, der Verbot. Logischerweise, immer wo es ein Verbot gibt, gibt es auch Leute, die das Verbot umgehen. Top-Leute der Unterwelt damals, wie Frank Costello zum Beispiel. Ein großer Mafia-Boss, der trotzdem Wege fand, natürlich Alkohol in die Stadt zu schmuggeln, um sein Business weiter zu betreiben. Man könnte auch sagen, denen wurde das gestattet, weil die natürlich im Boot sitzen mit der Polizei und mit dem Gesetz. Kennedys Vater soll zu der Zeit dort ebenfalls mitgewirkt haben und ein sehr, sehr ordentliches Netzwerk gehabt haben zu Costello, zu Joseph Bonanno, zu Abner Zwillman. Offiziell hat Kennedy das Business erst nach der Prohibition 1933 gestartet, um das dann Ende der 1940er Jahre mit dem Beginn der politischen Karriere seines Sohns JFK für 8,5 Millionen Dollar, wären heute 100 Millionen Dollar, zu verkaufen an Abner Zwillman, jüdischer Mafioso. Verstrickung also definitiv vorhanden. Da gab es dann so Geschichten, während der Prohibition, wo es einen Unfall gab von so einem Importschiff, wo Menschen ums Leben gekommen sind. Und da drauf war Whisky ohne Ende während der Prohibition. Und das soll eine Lieferung für Kennedys Vater gewesen sein, während der Prohibition. Wahrscheinlich ist es so gewesen, dass er auch während der Prohibition gehandelt hat, mit der Mafia zusammen und nicht erst 1933 angefangen hat. Es war Kennedys Vater, Joseph Kennedy, der Geld von diesen NYC, New York City Gangstern für Kennedys Wahlkampf vor der Wahl 1960 eingesammelt hat. Und er den auch versichert hat, pass auf Freunde, keine Sorge, wenn mein Sohn ins Amt kommt, habt ihr nichts zu befürchten, Kennedy ist ein Mafia-Präsident, der wird euch in die Karten spielen. Und schon zu der Zeit, vor der Wahl 1960 im Wahlkampf, hat Kennedy vorbereitet, was dann folgen sollte, sobald er ins Weiße Haus einzieht. Der hat diese Mafiosis, die großen Mafiabosse, Glauben gemacht, ja, Mafiabosse um zum Beispiel, ganz wichtiger Player hier, auch im Hinblick auf das Attentat, Sam Giancana, der Boss der Chicago Outfit Gang. Das war die größte Mafia für die Stadt Chicago, gegründet von Al Capone. Al Capone, Alfonso Capone, ist wahrscheinlich jedem hier ein Begriff. Al Capone gegründet, Sam Giancana war zu der Zeit der Boss der Chicago Outfit Mafia. Und Kennedy hat eben so gehandelt, dass die geglaubt haben, hey, jup, der ist auf unserer Seite. Frank Sinatra, ja, Frankie Boy, kennt wahrscheinlich auch jeder von euch. New York, New York. Hatte zu der Zeit eine Gruppe, eine Entertainment-Gruppe namens The Rat Pack mit Dean Martin, mit Joey Bishop, mit Sammy Davis Jr., mit Peter Lawford. Und der macht zu der Zeit Wahlkampf für Kennedy. Der hat ihm so Jingles gesungen, ne? wo Kennedy aufgetreten, Everybody votes for Jack, die dann da gespielt wurden auf diesen Wahlkampf-Events. Peter Lawford, wie gerade schon gesagt, war Teil des Rat Packs und ein sehr erfolgreicher Schauspieler. Peter Lawford hat Kennedys Schwester geheiratet, Patricia Kennedy. Ja, nicht uninteressant, beziehungsweise sehr, sehr interessant als Move. Man könnte jetzt sagen, ah, das war bestimmt natürlich, die haben sich geliebt. Peter Lawford heiratet Patricia Kennedy. Sinatra und Lawford hatten eine direkte und ganz enge Verbindung zu, wie wir gerade darüber gesprochen haben, Sam Giancana, dem Chicago Outfit Boss, sogenannter sein Nickname Sam Flood. Weil dieses Rat Pack Sinatras Gruppe ganz, ganz regelmäßig in Giancanas Nachtclub namens The Villa Venice auftrat damals. Man könnte sagen, wie heißt das so schön? Infiltration instead of invasion. Die Mafia-Kennedy-Verbindung schien zu der Zeit auf jeden Fall schon etabliert. Kennedy war zu der Zeit sehr eng mit Sinatra. Peter Lawford war der Mann seiner Schwester. Und die beiden hatten einen direkten Draht zu Sam Giancana. Giancana hat also gedacht, wunderbar, Sinatra, Peter Lawford, alles, wie immer, alles unter Kontrolle. Und er hat auch geglaubt, okay, Kennedy, wie der sich verhält, wird ein Top-Präsident für uns sein als Mafia. Das geht so weit, dass Judith Exner, später Judith Campbell, die Frau bzw. Freundin von Giancana damals, später behauptet, dass sie 1960 eine Affäre mit Kennedy gehabt hat. Sie ist nicht die Einzige, ne? Marilyn Monroe soll auch eine gehabt haben und mehrere Leute. Nachdem Frank Sinatra die beiden bekannt gemacht hatte. Jetzt hinter einer sexuellen Beziehung zwischen den beiden, lassen wir jetzt mal ein großes Fragezeichen. dahinter, dass Kennedy Judith Exner allerdings genutzt hat, um mit Giancana zu kommunizieren, um Infos über Giancana zu beschaffen. Dahinter lassen wir kein Fragezeichen, definitiv der Fall. Sie sagt, dass sie mindestens 10 Meetings zwischen Kennedy und Giancana arrangiert hat zu dieser Zeit, um Kennedy am Ende den Wahlsieg zu verschaffen. Sehr, sehr interessant, was später passiert, in den 70ern. Diese Judith Exner, Judith Campbell, wird in den 70ern vom Congress subpoenaed. Subpoenaed heißt, flattert ein Bescheid rein, bitte antanzen vorm Kongress, Sie haben hier mal was auszusagen, wir haben hier Fragen. Und Judith Exner sollte unter anderem zu dem aussagen, nicht zum Mord an Kennedy explizit, sondern zu dem, was vorher passiert ist, was sie für eine Verbindung zu Kennedy hatte. Und natürlich ist auch ein Subpoena bei Sam Giancana reingeflattert. Bevor Sam Giancana vor den Kongress treten kann damals, wird er allerdings in seiner eigenen Küche erschossen. Jemand, der über Jahre hinweg Dinge abgezogen hat, engste Beziehungen hatte zur Regierung, zur Polizei, der immer geschützt war, dem nie was passiert ist, kriegt ein Subpoena und dann macht's bumm. Kriegt er Besuch und wird in seiner eigenen Küche erschossen. Ganz einfach. Die Dinge, die Giancana damals hätte ans Licht bringen können im Kongress. Wer weiß, ob er es gesagt hätte oder nicht. Die Gefahr war aber zu groß. Die wären viel zu krass gewesen. Die Gefahr war viel zu groß und wahrscheinlich hätten die auch enthüllt unter dem entsprechenden Druck, worüber wir gleich sprechen werden, nämlich den 22.11.1963 in Dallas, Texas. JFK hat die Wahl 1960 gewonnen und zwar mit 303 zu 219 Electoral Votes gegen Richard Nixon. Genau. Der Nixon, der dann 1969 US-Präsident wurde. Abspeichern. Wir zeichnen hier sowieso jetzt gleich ein Netz, was gar nicht so einfach nachzuvollziehen ist, wenn man es nur hört. Aber vielleicht, wenn ihr euch konzentriert, wenn ihr euch wirklich konzentriert, ist es sehr, sehr gut nachvollziehbar, glaube ich. Richard Nixon. Abspeichern. Kennedy gewinnt die Wahl 1960 und zieht ins Oval Office ein. Und es wird relativ schnell klar, dass er nicht vorhat, die Versprechen seines Vaters gegenüber der Mafia einzuhalten. Kennedy wusste die ganze Zeit über ganz genau, was der macht. Der hatte die Kollegen vorher im Wahlkampf, um in diese Position zu kommen, komplett an der Nase herumgeführt. Um dann jetzt im Oval Office in dieser machtvollen Position zu sein und umzusetzen, was er logischerweise eigentlich die ganze Zeit vorhatte. Sich aber vorher nicht hat in die Karten schauen lassen. Die hatten keinen blassen Schimmer, was da auf die wartet. Die haben gedacht, ah, wir haben alles im Griff, wir sind wieder die Bosse, wir haben Einfluss überall, Kennedy, jup, den bringen wir da rein, alles gut. Und Kennedy war dann im Amt auch noch so clever, dass der den Schein noch gewahrt hat. Am Anfang hat Giancana immer noch gedacht, oh ja, super. Der hat immer noch so getan, als würde der dem Versprechen seines Vaters nachkommen. Weil er dem Giancana nämlich dann über Judith Exner, weswegen sie subpoenaed wurde vor dem Kongress, FBI-Akten hat zukommen lassen. Und er hat ihm suggeriert, dass er ihn quasi über alles im Bilde hält. Dass er dem geheime Akten, Documents vom FBI gibt und sagt, hey, pass mal auf, das und das passiert ja gerade, passt hier mal ein bisschen auf, um ihn zu briefen quasi. Hat er natürlich nicht gemacht. Die FBI-Reports, die JFK Giancana geschickt hat, haben nicht der Realität entsprochen und waren auch nicht im Ansatz komplett. Und dann gab es den Punkt, an dem JFK ganz abrupt seine Beziehung zu Sinatra beendet hat und an dem auch die Anrufe von Miss Exner Campbell, nicht mehr ins Weiße Haus durchgingen. Giancana wurden quasi die Kabel durchgeschnitten. Der war komplett perplex. Und Kennedy hatte den bei seinem eigenen Spiel geschlagen in der ersten Partie. Kennedy wusste von Beginn an, was zu tun war. Und er wusste auch von Beginn an, was zu tun war, um ins Oval Office einzuziehen. Der musste hingehen und die unfassbar einflussreiche Mafia und das organisierte Verbrechen in den USA austricksen, um in diese Position zu kommen, die dem so viel Power und Schutz generierte, dass er gegen die Wurzeln und Strukturen dieses Systems vorgehen konnte, um das ein für alle Mal zu beenden. Damals war es noch nicht so, dass ich über die Voting Machines herrschen konnte, wie das heute ist, dass ich einfach per Internetklick die Votes flippen kann von einem Kandidat zum anderen. Damals lief es noch ein bisschen anders. Und Kennedy war so clever, die haben das so clever gemacht, dass die sich an die Seite dieser Strippenzieher gestellt haben und so getan haben, dass die da ein Spiel mitspielen, haben sie aber nicht. Als er in der Position war, hat er sein wahres Gesicht gezeigt. Und mit organisiertes Verbrechen, ja, meine ich jetzt nicht nur die Mafia, logischerweise. Die Mafia. Wie wurde die bitte über Jahre hinweg glorifiziert? In Computerspielen, in Filmen, The Godfather, ja, der Pate, Scarface, Casino. Alles großartige Filme, vor allem von den drei, Casino. Aber natürlich wird da die Mafia in einer Art und Weise glorifiziert, um die auch zu rechtfertigen. Um zu sagen, hey, guck mal, Mafia, cool. Und dann laufen Kinder und Jugendliche rum und die finden das eigentlich, die Mafia ist doch eigentlich cool. Es ist nicht nur die Mafia, sondern das ist jeder gängige Sektor der amerikanischen Wirtschaft damals. So wie heute. Die Öloligarchen um Rockefeller, das Banking-Kartell inklusive der Federal Reserve, die Fed, über die wir schon so oft gesprochen haben, die CIA als private Geheimorganisation, das FBI ebenfalls. Und dann ist Kennedy hingegangen, eben schon kurz angerissen, und hat seinen Bruder, damals 32 Jahre alt, als Secretary of State installiert. Kennedy ist hingegangen und hat seine Karten komplett auf den Tisch gelegt. Der Deep State, ja, der tiefe Staat, die Jesuiten, die CIA, die FBI, das FBI, die Geheimbünde, die wussten alle Bescheid. Wir haben hier ein ziemlich großes Problem. Und einen der größten Gangster hat Kennedy direkt als Vizepräsidenten an seiner Seite gehabt. Und das wusste JFK natürlich, Lyndon Baines Johnson. LBJ, das war ein Mann, der es fertiggebracht hat, neben den kriminellsten Business Deals, größtenteils über die Ölmogule, er hat es fertiggebracht, seine eigene Schwester durch einen Hitman umbringen zu lassen. Ein Hitman namens Malcolm Wallace. Abspeichern. Malcolm Wallace. Richard Nixon, Malcolm Wallace. LBJ lässt seine eigene Schwester umbringen durch Malcolm Wallace. Und um Johnsons Einfluss und das komplett korrupte Rechtssystem zu unterstreichen, damals korrupt, wie es heute korrupt ist, kann nur korrupt sein in diesem System. Malcolm Wallace hat 1951 ebenfalls den Golfprofi und Angestellten des amerikanischen Wirtschaftsministeriums, John Douglas Kinzer, erschossen. Und Wallace wurde auch schuldig gesprochen. First Degree Murder, ja, ist Mord mit Vorsatz, mit Absicht. Kein Versehen, kein, oh, jetzt ist der Tod. First Degree Murder. Der krasseste Mord, den es gibt. Irgendwo hingehen, Tür aufmachen, jemanden absichtlich erschießen. Malcolm Wallace wurde am gleichen Tag entlassen und ist auch nicht hinter Gitter gegangen. Eine sogenannte 5-Year Suspended Sentence. Der geht hin, er schießt jemanden, kriegt nur 5 Jahre und dann ist es auch noch eine Suspended Sentence. Heißt, 5 Jahre Gefängnis, ohne faktisch ins Gefängnis gehen zu müssen. Vielen Dank, LBJ, Lyndon Baines Johnson. Er hat seinen Einfluss geltend gemacht und Malcolm Wallace scheinbar verurteilt, aber trotzdem die Freiheit geschenkt. Er brauchte Malcolm Wallace noch einige Male. LBJ kam 1963 durch seinen Mitarbeiter Bobby Baker extrem unter Druck, weil der Baker im Begriff war, auffliegen zu lassen, wie Johnson einen großen Teil seines Geldes verdiente. Der Bobby Baker, das war damals Skandal, der Baker-Skandal. Bobby Baker stand auf einmal plötzlich da mit einem Jahresgehalt, von $2 Millionen. Der hatte offiziell ein Jahresgehalt von $19,000 und auf einmal war der 2 Millionen schwer. Warum und wieso, kann sich jetzt jeder denken. Und was Johnson damit zu tun hatte, ebenfalls. Ja, wie man so jemanden in Deals verwickelt hat, für gewisse Dienste dann. Der hatte ein Jahresgehalt von $19,000, Bobby Baker, und hatte auf einmal 2 Millionen am Konto. Welche Deals das waren, brauchen wir jetzt nicht thematisieren. Aber das wurde über Jahre hinweg dann komplett Mode im Kongress. Ja, wenn man heute sieht, okay, jetzt ist sie nicht mehr da, weil sie verschwunden ist plötzlich. Nancy Pelosi, die Sprecherin des Repräsentantenhauses. Ja, die gehen damit, übertrieben gesagt, mit $500 rein. Und nach der politischen Karriere, nach 4 Jahren, gehen die mit 10 Millionen wieder da raus. Wo kommt das Geld her? Obama geht mit 3 Millionen rein, kommt mit 40 Millionen Dollar wieder raus. Bei einem Jahresgehalt von $400,000, relativ schwierig. Auf jeden Fall waren LBJs politische Karriere und gegebenenfalls auch die persönliche Freiheit waren dem Ende geweiht. Und es gibt einen Posten, den innehaltend man nicht verhaftet werden darf. US-Präsident. Johnson war Vizepräsident. Um Präsident zu werden, müsste sich Kennedy lediglich in Luft auflösen und tada, ist LBJ Präsident und ist immun. Wir springen allerdings jetzt nochmal 2 Jahre zurück. Kennedy ist kurze Zeit im Amt und es kocht plötzlich ein Konflikt hoch, der so wie alles noch heute aus sehr gutem Grund mit sehr, sehr vielen Lügen behaftet ist. The Bay of Pigs, die Schweinebucht, Kuba. Das offizielle Medien-Historiker-Narrativ der Bay of Pigs-Krise ist folgendes. O-Ton. Die gescheiterte Bay of Pigs-Operation war eine geheime Militäroperation, finanziert und organisiert von den USA, um Fidel Castro zu stürzen. Fidel Castro, damals kubanischer Anführer. Wahrheitsgehalt, das ist jetzt mein Zitat, Wahrheitsgehalt 1% ungefähr. Kuba stimmt und Fidel Castro hat's auch gegeben. Alles andere Lügen. Es müsste eigentlich heißen, die Bay of Pigs Invasion war eine von der CIA gesteuerte und finanzierte Militäroperation, für die man eigenhändig Soldaten in der Operation 40 und Operation Mongoose orchestriert durch Herbert Walker Bush, Papa von George W. Bush, ausbilden ließ, um Kuba zu einem Angriff auf die USA zu verleiten. Schritt für Schritt. Es wird, wie gesagt, jetzt relativ komplex, aber es ist alles sehr wichtig, um den 22.11. zu verstehen. CIA-Direktor dieser Zeit war Alan Dulles. Auch schon darüber gesprochen. Operation Mockingbird und so weiter. Alles ist mit das Werk von Alan Dulles. Alan Dulles beauftragt Herbert Walker Bush damit, Operationen zu leiten, in denen Expats, ja, also Amerikaner, die nicht in Amerika leben, sondern irgendwo anders, für die Invasion Kubas ausgebildet werden sollen. Expats zum Beispiel wie Frank Sturgis. Abspeichern, rot anstreichen. Richard Nixon, Malcolm Wallace, Frank Sturgis. Und die Operationen hießen Operation 40 und Operation Mongoose. Mongoose ist ein Tier aus der Familie der Erdmännchen. Darüber hinaus gab es weitere. Also die beiden hat man genutzt, um Expats auszubilden. Ja, wir reden hier darüber, Menschen, die auch schon eine große Erfahrung hatten, auszubilden. Als Soldaten, als private Armee quasi auszubilden, um eine Invasion zu starten und jemanden zu stürzen. Wie war das noch bei den Jesuiten, dass man bestehende, funktionierende Systeme infiltriert und stürzt? Die CIA hat nichts anderes gemacht. Beginnt mit dem Iran in den 50ern. Eins nach dem anderen. Ein Land nach dem anderen. Alle, die nicht gepasst haben, komm, gehen wir rein, krempeln wir um. Darüber hinaus gab es weitere Operationen, zum Beispiel wie die Operation Northwoods, die dazu dienen sollte, eine Vorgehensweise festzulegen, die die Welt glauben lassen sollte, dass Kuba ein großes Problem sei und dass man es bekämpfen müsse. Schon mal gehört? Haben wir alle schon mal gehört. Ja? Vietnam, Irak, Afghanistan, Bärtige, Russland. Alles das gleiche Thema. Hier kommt jetzt ein Originalauszug aus einem Declassified Document der CIA. Operation Northwoods. This plan, incorporating Project guests selected from the attached suggestions or from other sources should be developed to focus all efforts on a specific ultimate objective which would provide adequate justification for US military intervention. Ganz kurz gesagt, etwas abzuziehen, was die USA dazu befähigt, militärisch einzugreifen. Such a plan would enable a logical build-up of incidents, yeah, to be combined with other seemingly unrelated events to camouflage the ultimate objective and create the necessary impression of Cuban rashness and irresponsibility on a large scale. Also ziehen wir ein paar Events ab, die für die Öffentlichkeit so aussehen, als hätten die nichts miteinander zu tun, aber die dafür sorgen, dass wir nach außen die Kuba so darstellen, als würden die komplett unverantwortlich handeln, als wären die ein ganz großes Problem. The plan would also properly integrate and time phase the courses of action to be pursued. The desired resultant from the execution of this plan would be to place the United States in the apparent position of suffering defensible grievances from a rash and irresponsible government of Cuba and to develop an international image of a Cuban threat to peace in the Western Hemisphere. Das war das große, übergeordnete Ziel. Die wollten ein Bild von Kuba zeichnen für den Westen, was Kuba so darstellt wie, oh, Kuba ist ein ganz großes Problem für die westliche Hemisphäre. So wie Russland ein ganz, ganz großes Problem war für die westliche Hemisphäre. Also eine Operation, einmal eine wirkliche Operation vor Ort in Kuba, aber dann auch eine psychologische Operation wieder mal, MK Ultra, für die Welt, über die Medien, um uns glauben zu lassen, ey, Kuba, was geht denn da? Nein, Gott, weg mit dem Castro, nehmt den weg. So haben sie es immer gemacht. Damit wir dann sagen, Gott sei Dank ist der weg. Herbert Walker Bush war damals ein Ölmogul. Ja, der hatte die Zapata Corporation. Zapata war ein mexikanischer Revolutionist, sehr passend. Zusammen mit seinem Buddy Jack Crichton aus Texas. Zusammen hatten die beiden in Kuba, kein Spaß, 15 Millionen Acres Land zur Ölförderung erworben. 15 Millionen Acres. Was macht Castro nach dem Sturz von Batista in Kuba 1959, Batista-Regime? Castro kommt, Castro sagt, danke, tschüss, reduzieren wir erstmal auf 20.000 Acres. Ja. Also logischerweise, ja klar, dass Herbert Walker Bush dann Bock darauf hatte, Castro zu stürzen als Angestellter der CIA. Jack Crichtons Firma wurde als Folge davon, von dieser Handlung von Fidel Castro, vom Stock Exchange in New York, von der Wall Street entfernt. Und der verliert damals 30 Millionen Dollar. Unfassbar viel Geld damals, 30 Millionen Dollar. Obendrauf auf das Ganze kommt jetzt John F. Kennedy, der die sogenannte Oil Depletion Allowance aufheben will. Die Oil Depletion Allowance ist eine steuerliche Unterstützung für jeden, der ein Ölbusiness hat. Heute, festhalten, liegt die bei rund 470 Milliarden US-Dollar. Nie vergessen. Wir reden immer davon, oh, wir müssen denen helfen und denen helfen und ach, jetzt müssen wir auch dem helfen und tja, die liegen auf der Straße und wollen, können wir leider nichts machen. 470 Milliarden Dollar. Diese Operations der CIA in Kuba, um Kämpfer auszubilden und Castro zu stürzen, waren JFK natürlich bekannt. JFK ist dann hingegangen, hat zum damaligen FBI-Chef J. Edgar Hoover, rot anstreichen, abspeichern. J. Edgar Hoover hat er gesagt, pass auf, mein Freund, guck mal ganz schnell, dass die Camps dazugehen, sonst kriegen wir ein Problem. Und dann ist JFK hingegangen und hat Russland, oder SSR, in persona Nikita Khrushchev, dazu angewiesen, die Camps vor Ort zu inspizieren und zu checken, ob die sie wirklich stilllegen. JFK hat also hinter den Kulissen mit Russland zusammengearbeitet. Ja, wie war das noch das, was die Öffentlichkeit zeichnet, was die Medien gezeichnet haben? Oh, USA, Russland, Kalter Krieg? Mm-mm. J. Edgar Hoover, um kurz auf den zurückzukommen, über J. Edgar Hoover gibt's wirklich einen Film. Hauptrolle Leonardo DiCaprio. Und immer wenn wir sowas sehen, wenn es einen Film über einen FBI-Chef gibt, wie J. Edgar Hoover, wissen wir, Obacht, rotes Ausrufezeichen. Sollten wir mal hinschauen. Während der Bay of Pigs-Invasion sind die meisten dieser von der CIA ausgebildeten Kämpfer festgenommen worden und die Invasion ist gescheitert. Frank Sturgis, unser Freund, hat das Ganze überlebt und hat sich dann in einem Interview folgendermaßen geäußert. Zitat: Don't play political games with me. Ja? Spielt keine politischen Spielchen mit mir. I don't want some stupid ass politician to go ahead and make deals behind my back. Ich will nicht, dass irgendein bescheuerter Politiker hingeht und irgendwelche Deals hinter meinem Rücken macht. Das, ganz eindeutig, ging in die Richtung Khrushchev und Kennedy. Frank Sturgis war schon einige Jahre vorher ebenfalls in Kuba gewesen, ganz zufällig. Wie ich gerade schon gesagt habe, bei dem geglückten Sturz vom Batista-Regime 1959, 2 Jahre vorher, war Frank Sturgis ebenfalls im Boot. Das ist mir ganz interessant. Die gehen hin, stürzen Batista, um Castro zu installieren. Und 2 Jahre später merken die, oh, der Castro muss auch weg. Im Hintergrund wird natürlich von beiden Seiten gespielt, ne? Das, was die immer machen. Beide Seiten bespielen. Die CIA, Batista, Castro, die CIA. Um Chaos, um Verwirrung zu kreieren. Jetzt hatte man Batista gestürzt in Kuba und Castro installiert. Castro ist dann hingegangen an der Macht und hat angefangen, alle Casinos zu schließen. War natürlich ein ziemliches Problem, wie man sich vorstellen kann, für die Mafia. Giancana, Sturgis und so weiter. Das waren Riesenverluste. Also, das ist einer der großen Gründe, unter anderem, warum man Castro jetzt wieder stürzen wollte. Logischerweise ist all das passiert, diese ganzen CIA-Operationen und Invasionen und logischerweise ohne die Zustimmung und Erlaubnis von JFK als Präsident. Die CIA ist eine private Organisation, eine private Deep State-Organisation, die nicht in staatlicher Hand ist. Genauso wie die Fed nicht staatlich ist. Genauso wie das FBI nicht staatlich ist. Kurze Zeit im Amt sagt Kennedy Folgendes: I will splinter the CIA into 1,000 pieces and scatter it into the winds. Ja, ich zerschlag die CIA in 1,000 Teile und verteile die im Wind. Ziemliche bold statement, also eine sehr gewagte Aussage für einen Präsidenten. Gibt es irgendeinen Präsidenten, der das schon mal so geäußert hat? Vor ihm, gab es nicht viele, die vor ihm im Amt waren. Gab es nach ihm Präsidenten, die so in Richtung CIA operiert haben? Einen gab es, ist noch nicht so lange her. An der Stelle, als Kennedy das gesagt hat, hat er das Visier komplett runtergeklappt. Und er hat den Strippenziehern komplett den Krieg angesagt. Die wussten ganz genau, was die Stunde geschlagen hat. Der hat nicht mehr taktiert wie vorher mit Giancana und so weiter, um ins Amt zu kommen. Der hat das Visier runtergeklappt und hat gesagt: Freunde, hier ist die rote Linie, die zeichne ich jetzt in den Sand und jetzt ist hier Schluss. Am 4.6., 4. Juni 63, 5 Monate vor dem Attentat, hat er das Ganze noch gesteigert. Mit einer Executive Order, die eine absolute Sensation ist. Eine Executive Order, die dem zentralen Bankensystem quasi den Boden unter den Füßen weggezogen hat. Diese Executive Order hat bis heute Gültigkeit und kann jederzeit von einem amerikanischen Präsidenten aktiviert werden. Ganz interessant. Diese Executive Orders, diese Verordnungen vom Präsidenten, haben immer Nummern. Die hat die Nummer 11110. 11110. Und diese Order nimmt der Fed, der Federal Reserve, der privaten Institution im Kopf des Geldsystems, die Macht, der amerikanischen Regierung Geld mit Verzinsung zu leihen. Ja, die Fed geht hin, immer schon nach Gründung der Fed 1913 oder 15, geht die Fed hin und druckt über die US Mint Geld und spielt das Geld in den Markt. Verleiht Geld an die US-Regierung, verleiht Geld an alle anderen Staaten und bekommt es samt Zinsen zurück. Besessen von den Warburgs, von den Rothschilds, von den Vanderbilts, von den Rockefellers. Privates System. Wie fanden die das jetzt? Diese Executive Order. Wie fanden die das wohl? Ja, wenn mir Leute dann sagen von wegen, nee, die Fed ist doch nicht privat. Wie, die Fed ist nicht privat? Einfach nur mal diese Executive Order von Kennedy lesen. Da steht alles drin. Wer danach sagt, dass die Fed nicht privat ist, kann nicht lesen oder versteht kein Englisch. Da steht es ganz klar drin. Dass die Fed mit dieser Executive Order die Macht verliert, Geld samt Zinsen an die amerikanische Regierung zu verleihen. Kennedy ist quasi hingegangen damit und hat der Fed mal eben den Schlüssel aus der Hand genommen. Und hat den Schlüssel und die Macht in die Hand der US Treasury, der eigentlichen Zentralbank der USA, gelegt. Und ist dann hingegangen und hat das Geld der Treasury obendrauf noch mit Silber gekoppelt. Ja, die Treasury ist dann hingegangen, so wie es in der Executive Order heißt, und hat physisches Silber in den Keller gelegt und konnte dann in Entsprechung zum Silber Geld drucken und in Umlauf bringen, so wie es sein soll. Ich habe einen echten Wert, ich druck Geld, bringe es in Umlauf. Gleichheit am Markt, ähnliche finanzielle Chancen, ich kann nicht über den Stockmarket manipulieren, wie ich will, ich kann nicht Geld drucken und in den Markt spülen, wie ich will, ohne einen echten Gegenwert, kann den Dollar nicht entwerten, ja, über 100 Jahre eine Entwertung erfahren, der Dollar wie sonst nichts. Heute könnt ihr euch für einen Dollar noch, keine Ahnung, ein Sandkorn kaufen, das war's. Und was passiert jetzt gerade, wir haben schon darüber gesprochen, im Health Resolution direkt auch, was passiert jetzt gerade am Geldmarkt mit dem US-Dollar? Warum hat Donald Trump so oft von diesem Gold Standard gesprochen? Ist es vielleicht möglich, dass der Petrol-Dollar, weil der Dollar, der seit 1971, der ist nicht mehr an Gold oder Silber gekoppelt, der ist an Öl gekoppelt. Deswegen hat er den Spitznamen Petrol-Dollar. Kann es sein, dass der gerade dabei ist zu implodieren, um eventuell eine Rainbow-Currency zu aktivieren? Rainbow-Currency heißt einfach nur eine Currency gekoppelt an verschiedenste Edelmetalle. Kennedy hat das damals begonnen. Und jemand anders bringt es heute zu Ende. Ich kann es nur noch mal wiederholen. Wohl dem, der physisches Silber bzw. Gold in der Hand hält in der nächsten Zeit. Weil der Reset, der New World Order, der ist Geschichte, der ist gescheitert. Bay of Pigs, Schweinebucht. Die Invasion war also, wie immer, ein nicht autorisierter Alleingang unserer Freunde, der CIA. Und der ist gescheitert, weil Kennedy sehr, sehr intelligent mit Russland zusammen gegen den Deep State zusammengespielt hat. Ja, und nichts von wegen, yo, Russland positioniert atomare Sprengköpfe und Raketen. Atomare Sprengköpfe gibt's ja eigentlich. Das war auch mal ein interessantes Thema für einen Podcast. Gibt's diese Atomwaffen eigentlich? Also Russland positioniert keine atomaren Raketen im Meer vor Amerika und wirft die auch nicht in Kennedys Wohnzimmer. Alles Cover-up. Alles, sagen wir das auf Deutsch, alles Cover-up für das, was eigentlich passiert ist hinter den Kulissen. Ja, eine Hülle, ein Schauspiel für uns. Oh, Russland und Kalter Krieg und Kennedy und Kennedy hat mit seinen Handlungen offensichtlich gemacht, was Sache ist. Und deswegen ist der Druck auf die Strippenzieher immer größer geworden. Und Kennedys Leben war immer mehr in Gefahr. Die CIA war entlarvt über die Bay of Pigs Invasion. J. Edgar Hoover, der FBI-Chef, dem waren die Hände gebunden, weil Robert Kennedy als Secretary of State den Ton angegeben hat. Und die privaten Besitzer der Fed, inklusive der Rothschilds, hatten auch nichts mehr zu melden durch diese Executive Order. Eine Möglichkeit gibt's noch. Kennedy muss verschwinden. Sonst implodiert das System. Und das war's. Ende November 1963 stand ein Kennedy-Besuch an von 5 texanischen Städten in 2 Tagen. San Antonio, Houston, Fort Worth, Dallas und Austin, Texas. Mit Fort Worth hat das Ganze gestartet. Nach seinem Besuch in Fort Worth ist Kennedy in der Air Force One, der Maschine des US-Präsidenten, in Richtung Love Field, Dallas geflogen. So heißt der Flughafen in Dallas, wo er am 22.11.63 in einer Motorcade-Parade zu seinem Bestimmungsort gefahren werden sollte, um dann eine Rede zu halten. Motorcade heißt immer Presidential. Gibt es da ein Wort in Deutsch für? Ja. Eine Präsidentenkolonne mit Fahrzeugen, sagen wir es mal so. Auf dem Weg dahin, genauer auf der Dealey Plaza in Dallas, wird Kennedy während dieser Parade dann kurz nach Mittag tödlich in den Kopf geschossen und verstirbt kurze Zeit später im Parkland Memorial Hospital in Dallas. Bevor wir uns die Geschehnisse vom 22.11. und vor allem die des Vorabends am 21.11. genauer anschauen, schauen wir uns erstmal, wie immer, die offizielle medial kommunizierte, historisch anerkannte Variante an. Zitat: Bei dem Attentat auf John F. Kennedy kam der 35. Präsident der USA, ja, wer auch sonst, wenn es ein Attentat auf John F. Kennedy ist, kam der 35. Präsident der USA am 22.11.1963 in Dallas durch 2 Gewehrschüsse ums Leben. Das schreiben sie ganz definitiv, ohne Zweifel, mit absoluter Sicherheit. 2 Gewehrschüsse. Dann geht's weiter. Die von Kennedys Nachfolger Lyndon B. Johnson eingesetzte Warren Commission, ja, LBJ ist hingegangen und gesagt, so, ich kläre das jetzt auf, Warren Commission. Die kam zu dem Ergebnis, Lee Harvey Oswald sei der alleinige Täter gewesen. Ein später einberufener Untersuchungsausschuss des Repräsentantenhauses stellte dagegen fest, es habe wahrscheinlich mehrere Täter gegeben. Eindeutige forensische Beweise dafür gibt es nicht. Wirklich nicht? Schauen wir gleich mal. Vielmehr haben neuere Untersuchungen des verfügbaren Materials die Einzeltäter-These erhärtet, dass Lee Harvey Oswald alleine gehandelt hat. Die Frage wird allerdings bis heute kontrovers diskutiert. In der Tat und zu Recht. Das Attentat polarisierte die Öffentlichkeit nachhaltig. Die Mehrheit der Amerikaner geht davon aus, dass Kennedy Opfer einer Verschwörung wurde. Nach wie vor werden einige Verschwörungstheorien in Betracht gezogen. Historiker vertreten überwiegend die Einzeltäterschaft Oswalds. Verschwörungstheorie, wissen wir, haben wir schon besprochen, wer das erfunden hat, dieses Wort. Es kommt von der CIA aus den 50ern, als man die Projekte gestartet hat im Iran, um da Regierungen zu stürzen und so weiter. Hat man diesen Begriff installiert. Für alle Leute, die sich auf die Suche nach der Wahrheit gemacht haben. Es waren alles Verschwörungstheoretiker von da an. Was den Täter also angeht vom 22.11.63, sind wir wieder im Land der Relativisten. Kann so, kann aber auch so. Gibt auch Verschwörungstheorien. Mann, wir wissen es nicht. Aber Historiker vertreten überwiegend die von LBJ eingesetzte Warren Commission. Haben wir wirklich keine Ahnung? Es habe wahrscheinlich mehrere Täter gegeben. Was soll das denn sein? Es habe wahrscheinlich mehrere Täter gegeben. Warum kommt die Warren Commission zu dem Schluss, dass es mehrere Täter gegeben hat? Was verschweigen sie uns? Kann ich euch sagen, was sie uns verschweigen? Eine ganze Menge. Wir haben ausführlich beleuchtet, gegen wen JFK im Amt das Feuer eröffnet hat. Gegen die FBI, gegen CIA, gegen die Fed, gegen die Ölmogule, gegen die Wall Street, gegen die Mafia, gegen Lyndon Baines Johnson. Eigentlich gegen das komplette jesuitische System, können wir abkürzen. Gegen alles. Komplett. Am Vorabend, am 22.11., am 21.11.1963, kommt es in Dallas zu einem Treffen im Anwesen von Clint Murchison. Clint Murchison war damals einer der größten Ölmogule Amerikas. Und da waren sehr, sehr interessante Persönlichkeiten zugegen, deren Anwesenheit bestätigt wurde, beziehungsweise überhaupt erst veröffentlicht wurde, von der damaligen Frau, Beziehung, von der Partnerin von Lyndon Baines Johnson, Madeleine Duncan Brown, später bestätigt, on the record, unter Eid. Die Aussage von ihr, die jetzt gleich kommt, die hat dann dazu geführt, dass man öffentlich die Frage gestellt hat, ob die überhaupt was mit LBJ zu tun hatte, ob die dann überhaupt ein Paar waren. Ja. Die ist hingegangen und hat gesagt, pass auf, Freunde, ich war da und die Leute waren mit mir da. Der homosexuelle J. Edgar Hoover passt perfekt zu ihm. Und sein Lover Earl Cable. Unsinn. Nochmal. J. Edgar Hoover war vor Ort mit seinem Lover. Dann war vor Ort Earl Cable. Earl Cable war zu der Zeit der Bürgermeister von Dallas. Sein Bruder war Charles Cable. Das war ein CIA-Chief. Nach der Bay of Pigs entlassen von John F. Kennedy. Genau wie CIA-Direktor Alan Dulles. Charles Cable und Alan Dulles waren nicht bei diesem Treffen dabei von Clint Murchison. Aber die wurden beide von Kennedy nach der Bay of Pigs-Invasion entlassen. Anwesend war Earl Cable, der Bürgermeister von Dallas. Dann haben wir Carlos Marcello, Mafia-Boss. John McCloy, der Chef der Chase Manhattan Bank. Einige Zeit vorher, bei den Olympischen Spielen 1936, neben Hitler gesessen, direkt neben Hitler in der Box. Richard Nixon war auch da. Ja, der Richard Nixon, wieder mal, der später Präsident wurde. Jack Ruby war anwesend. Jack Ruby ist Richard Nixons Schoßhund gewesen. Jack Ruby hat Lee Harvey Oswald angeheuert. Das war ein Mitglied des Chicago Outfits, der Chicago Outfit Mafia von Sam Giancana. Einen Tag später sollte Jack Ruby in größeres Spotlight treten. Natürlich war er zugegen Lyndon Baines Johnson himself und es war zugegen Harrelson L. Hunt, ein weiterer Ölmogul und Buddy von Clint Murchison. Was für eine seltsame Kombination für ein Abendessen in Dallas einen Tag vor der Ankunft von John F. Kennedy, bei dem LBJ mit den Menschen zufällig aus allen Sektoren, denen Kennedy gerade den Krieg angesagt hat, zusammensitzt. Nach dem Treffen sagt LBJ zu seiner Frau, "After tomorrow, those SOBs will never embarrass me again." Nach morgen werden diese Hurensöhne mich nie wieder erniedrigen. Marita Lorenz war eine deutsche Agentin, eine Spionin, die eine Liebesbeziehung hatte, natürlich eine gespielte Liebesbeziehung, mit Fidel Castro. Niemand geringerem als Fidel Castro. Wahrhaftig wurde die allerdings von der CIA mit Frank Sturgis zusammen auf Castro angesetzt, um Castro 1960 zu ermorden, ein Jahr vor der Bay of Pigs Invasion. Das war geplant von Robert Mayhew, FBI und CIA, und Sam Giancana. Das Unterfangen, wir wissen, Castro ist nicht ermordet worden, das Unterfangen ist gescheitert, weil Castro logischerweise auch nicht ganz blöd war. Marita Lorenz ist hingegangen und hat sich ebenfalls der Bay of Pigs Operation angeschlossen. Die war auch zugegen und konnte auch entkommen. Wir gehen die Persönlichkeiten jetzt so durch. Wir verbinden das gleich alles miteinander. Wir haben dieses Meeting bei Clint Murchison, wo die ganzen Leute anwesend sind. Jetzt gibt es einen anderen Strang. Wir führen die gleich alle zusammen. Übrigens ist dieser Mordversuch historisch anerkannt, wird ganz offen kommuniziert. Es war ein Mordversuch der CIA. Wie interessant. Also geht man doch hin und gibt ganz aufrichtig zu, was die CIA so treibt. Marita Lorenz ist hingegangen unter Eid und hat nach der Ermordung von JFK Folgendes ausgesagt. Nämlich, dass sie Ende November 1963 mit Frank Sturgis zusammen von Miami nach Dallas gefahren ist. Und die wurden gefolgt von einem Auto, was beladen mit Waffen war. In dem Auto befanden sich unter anderem vier kubanische Killer, Orlando Bosch und Jerry Patrick Hemming. Jerry Patrick Hemming geht hin und sagt auf Video aus, dass ihm mehrfach Geld geboten wurde, um JFK zu ermorden. Dann waren die in Dallas im Hotel, in so einem Motel. Na, immer noch die Aussage von Marita Lorenz. Und dann wurde diese Gang vom CIA Intelligence Officer Edward Howard Hunt besucht. Rot anstreichen. Edward Howard Hunt. Der Sturgis dann da einen Riesenumschlag mit Geld in die Hand gedrückt hat. Ja, diese Kombo, Sturgis und Hunt, die begegnet uns noch. Vor allem in der nächsten Folge. Gibt noch eine Anschlussfolge. Marita Lorenz fragt Sturgis also, weil sich diese Szenen da abspielen, fragt ihn, was Sache ist. Weil die ganz genau wusste, dass JFK einen Tag später in Dallas sein sollte. Sturgis antwortet darauf, it has to stay confidential, this one time. Also es muss geheim bleiben, dieses eine Mal. Da war Marita Lorenz klar, was Sache ist, dann ist sie abgehauen, zurück nach Florida. Sam Giancana trifft nach dem Attentat die komische Aussage, dass, Zitat, dozens of men involved waren, also Dutzende von Männern involviert waren in das Attentat. Komisch, Lee Harvey Oswald ist nur einer. Und Giancana verrät auch, was in diesem Umschlag, von dem ich gerade gesprochen habe, für Sturgis war, $50,000. Nämlich die Summe, die den Kennedy-Snipern versprochen wurde und von Clint Murchison bezahlt wurde. Die Ölindustrie hat die Sniper bezahlt. Der Recruiter, ja, der die Leute, die Sniper angeheuert hat, der die sowieso bei der Hand hatte, war Sam Giancana. Wir haben also Sturgis, der mit den Killern Waffen unterwegs nach Dallas ist, am 21. in Dallas ist, kriegt Besuch von E. Howard Hunt, kriegt $50,000 in die Hand gedrückt. Dann gab es einen CIA-Piloten namens Tosh Plumlee, der vor dem 22.11.63 mehrere Sniper, scheinbar unwissentlich, wie er sagt, ins Dallas Love Field geflogen hat. Ja? Flughafen von Dallas. Die Strippenzieher meinten es an dem Tag wirklich ernst. Die haben einen Plan und ein, in Anführungszeichen, Dream Team zusammengestellt und haben ein Attentat geplant, das auf gar keinen Fall scheitern durfte. Kennedy musste an diesem Tag tot enden. Wenn das nicht geglückt wäre, wären ganz, ganz viele andere Sachen mit aufgeflogen. Und die sind eigentlich mit aufgeflogen. Wenn wir diesen Lügnern, diesen medialen Lügnern nicht glauben würden und selber hinschauen würden. Weil am Ende des Tages ging am 22.11. eine ganze Menge schief. Wir haben ein Motorcade am 22.11. Eine Kolonne, eine Autokolonne vom Präsidenten. Der Präsident in einem Cabrio mit seiner Frau. Wir haben Secret Service direkt auf dem Auto, hinten rechts und links vom Präsidenten. Wir haben tausende Menschen, wir haben die Polizei und das Militär am Boden. Wie soll das bitte funktionieren? Wie soll ich Kennedy in diesem Setting ermorden? Man braucht professionelle Top-Sniper, wie zum Beispiel Charles Harrelson. In Dallas fotografiert an dem Tag und auch identifiziert von Leuten auf dem Boden. Der hat es schon mehrfach unter Beweis gestellt. Das war ein klassischer Hitman. Hitman wird angeheuert. Mein Freund, komm mal her. Der muss sterben. Go. Charles Harrelson ist der Vater von Schauspieler Woody Harrelson. Filmfans von euch wahrscheinlich ein Begriff. True Detective, die Serie, Woody Harrelson. Woody Harrelson hat in einem Interview schon zugegeben, dass sein Vater ein CIA-Hitman war. Man muss vor Ort die Groundwork kontrollieren. Ja, man muss den Boden kontrollieren. Was passiert da auf dem Boden, in der Menschenmenge, mit der Polizei? Man muss die Polizei kontrollieren. Man muss das Militär am Boden kontrollieren. Und man muss in erster Instanz dafür sorgen, damit das Ganze am Ende funktioniert, dass beim Abfahren von Kennedys Limousine Folgendes passiert. Die Limousine vom Präsidenten damals, von Kennedy, hat hinten rechts und links zwei Plateaus, auf die der Secret Service aufsteigen kann, wenn diese Limousine im Cabrio fährt, logischerweise, um den Präsidenten zu schützen. Der Motorcade fährt los an diesem Tag und die beiden, ganz deutlich zu sehen auf dem Video, die beiden bekommen ein Zeichen und werden dazu angehalten, die Limousine zu verlassen. Die steigen hinten drauf, wollen gerade aufsteigen und kriegen ein Zeichen, runter. Und einer von den beiden steht da, ist komplett perplex und schaut die an, streckt die Arme vom Körper und fragt, wollt ihr mich verarschen, wie ich soll absteigen? Das ist der Präsident, der fährt dann im Cabrio und im Motorcade, ich muss da hinten draufstehen. Komplett irritiert, trifft bei denen auf komplettes Unverständnis. Sieht man alles auf Video. JFK und Jackie, Kennedy, seine Frau, sitzen jetzt also in der Limousine ohne direkten Schutz und sind jetzt von allen Seiten angreifbar. Jetzt auch von hinten. Vorher wäre das nicht möglich gewesen. Wenn die beiden Secret Service Agents da stehen, ist ja von hinten nicht zu treffen, unmöglich. In einem anderen Auto, knappe 400 Meter in dem Motorcade vor Kennedys Limousine, fahren drei Männer und kontrollieren, ob alles nach Plan läuft. Jack Crichton, Herbert Walker Bushs Ölbuddy, Deputy Police Chief George Lumpkin, ja, der ist einer der Chefs der Dallas Police, und Lieutenant George Whitmire. Jack Crichton ist 1956 hingegangen und hat seine eigene Spionageeinheit namens 488 Intel Squadron gegründet. Und hat die auch geleitet unter der Aufsicht von Lieutenant George Whitmire, ebenfalls im Auto, der die gesamte Army Reserve in East Texas leitete. Ja, die Soldaten auf Reserve, die wurden in Texas von George Whitmire geleitet. Laut Jack Crichton gab es 100 Leute in der Unit, von denen 50%, jeder zweite, Teil der Dallas Police waren und an diesem Tag auf dem Boden im Einsatz. Wen muss man kontrollieren? Die Polizei auf dem Boden. Dann über Jack Crichton Spy Unit. Deren Auto, dann kurz gestoppt vor dem Texas School Book Depository. Entscheidender Ort, abspeichern. Texas School Book Depository. Wo Kollege Lumpkin, Deputy Police Chief George Lumpkin, dann mit einem Officer, mit einem weiteren Polizisten gesprochen hat, der den Verkehr regelte an dem Tag. Die drei hatten geordert, dass entlang der Route der Militärschutz komplett entfernt wurde. Secret Service weg. Militärschutz weg. Die drei kommen im Auto also jetzt einige Zeit vor Kennedy zur Dealey Plaza, wo das Signal für die Sniper gegeben wird, sich in drei verschiedenen Gebäuden, in Position zu begeben. Immer dem gleichen System folgend. Ein Sniper, ein Backup-Sniper. Natürlich brauche ich einen Backup-Sniper. Ja, wenn der, was weiß ich, tot umkippt oder wenn der kalte Füße kriegt und wegrennt, habe ich einen Backup-Sniper. Und ein Radioman, der mit den Koordinatoren über Walkie-Talkies, sich welche Technik die genutzt haben, kann ich euch nicht sagen, die aber mit den Radio-Koordinatoren unten auf der Straße, die befinden sich unten auf der Straße, kommunizieren, um die Signale zu empfangen. Und logischerweise waren die auch verbunden mit den anderen Snipern in den anderen Gebäuden. Da vor Ort ist zum Beispiel auch David Ferry, ein privater Pilot, der die Aufgabe hatte, einige der Sniper nach dem Geschehen aus Dallas rauszufliegen. Die müssen ja da rauskommen. Die sind in den Gebäuden, müssen da rauskommen, müssen weggebracht werden. Also, wir sind am Dealey Plaza. Der Wagen mit den drei fährt 400 Meter vor der Limousine von John F. Kennedy und die geben das Zeichen, wir kommen. Also geht Charles Nicoletti in Position und lädt sein Gewehr. Charles Nicoletti, ebenfalls Chicago Outfit, Mann von Sam Giancana. Der Charles Nicoletti kommuniziert mit Richard Kane unten auf der Straße. Richard Kane ist ein Spion von Giancana in der Chicago-Polizei, wird ganz deutlich am Straßenrand fotografiert und identifiziert. Spricht 5 Sprachen, ist ein Wiretapping-Expert. Wiretapping, sagen wir mal, ist ein Verkabelungsexperte. Ja, Verkabelung. Wiretapping ist eigentlich, wenn man zum Beispiel Telefonlines anzapft und Leute abhört beim Telefonieren. Der sagt dem, Motorcade coming, get ready. Ja, Präsident mit der Limousine kommt, bereit machen. In dem Gebäude selber kontrolliert Phil Alderisio, ebenfalls Chicago Outfit, Sam Giancana, die Flure. Darf natürlich niemand reinkommen, ne? Wenn jemand reinkommt und die Nicoletti mit seinem Gewehr da liegen sieht, habe ich ein Problem. Kontrolliert die Flure mit zwei Kubanern, um das Gebäude zu sichern. Und so war das. So war das Setup in drei verschiedenen Gebäuden am Dealey Plaza. Im Texas School Book Depository war Malcolm Wallace platziert. Malcolm Wallace, der Personal Hitman von LBJ, Lyndon Baines Johnson, Vizepräsident, der die Schwester von Lyndon Baines Johnson umgebracht hat. Malcolm Wallace wird ganz klar identifiziert von Zeugen, die den bis ins Detail inklusive Brille und Radioohrstück beschrieben haben. Radioohrstück heißt der Plug, mit dem er kommuniziert mit den Koordinatoren. Ich muss natürlich alles koordinieren. Ich muss Kontakt haben zu jedem Sniper, zu jedem Menschen unten auf der Straße, der die Kommandos gibt. Ich muss die Leute alle kontrollieren. Ich muss die alle zugleich ansprechen können. Ich muss das komplett koordinieren. School Book Depository. Malcolm Wallace. Am anderen Ende des School Book Depositories, anderen Ende der sechsten Etage, steht unser Freund Frank Sturgis und wartet auf Kennedy. Auch der wird identifiziert von einem Zeugen namens Arnold Rowland, der allerdings meint, dass der ein Secret Service Agent war. Der sieht ihn in der sechsten Etage am Fenster mit seiner Rifle plus Zielfernrohr. Arnold Rowland denkt, okay, muss ein Secret Service Agent sein. Vor diesem School Book Depository wird übrigens Herbert Walker Bush fotografiert. Ja, der und Nixon winken quasi dem Auto von Jack Crichton, wo die drei drin sitzen, was der Kennedy-Limousine vorweggeschickt wird, um zu schauen, ob alles in Ordnung ist. Winken dem quasi zu und sagen, ja, alles ist in place, alles ist bereit. Ja, zwei Menschen, die einen Eid geschworen hatten auf die US Constitution, ja, diese Constitution hochzuhalten und zu befolgen. Die stehen neben den Mafia-Killern auf der Straße, um die Ermordung ihres Präsidenten quasi anzuschauen. The land of the free and the home of the brave. Von diesen Leuten wurde uns jahrelang irgendwas von Gut und Böse erzählt. Ja, mittlerweile wissen wir, dass die alle im gleichen Bett liegen. Aber das ist nur noch mal so ein Bild. Da steht jemand wie Nixon, Herbert Walker Bush, beides Präsidenten später, die sind da vor Ort und schauen den Mord von John F. Kennedy mit an und haben das Ganze bis ins Detail mitgeplant. JFKs Limousine fährt auf den Dealey Plaza. Nicoletti gibt den ersten Schuss aus dem Deltex Building ab. Drei Gebäude, nicht vergessen. Deltex Building. Nicoletti gibt den ersten Schuss ab. Dieser Schuss soll Kennedy im Hinterkopf treffen. Mit einem Secret Service, mit zwei Secret Service Agents hinten auf dem Auto, unmöglich. Aber das wäre die perfekte Geschichte für die Planer gewesen. Ja? Ein Schütze, der trifft, Kennedy ist tot und vor allem der Kopf ist noch dran. Nicoletti, kann ich mir vorstellen, dass man in so einer Situation auch ziemlich nervös ist. Motorcade, so viele Leute, so eine Person, die man erschießen soll, kann die Hand schon mal zittern. Nicoletti verfehlt. Die Kugel streift die Limousine und trifft auf den Asphalt. Und wenn so eine Kugel auf den Asphalt trifft, splittert Asphalt ab. Die Splitter treffen einen Mann namens James Take. Ist ein Zeuge, aufgenommen, der sagt, ich wurde von Asphaltsplittern getroffen. Von dem Schuss? Keine Ahnung. Schon mal was davon gehört? Habt ihr eben irgendwas gehört, als ich das offizielle Narrativ vorgelesen habe? Lee Harvey Oswald, einziger Täter, zwei Schüsse. Da wird jemand von Asphaltsplittern getroffen. Des Schusses von Kollege Nicoletti, der vorbeigeht. Jetzt, Nicoletti verfehlt. Motorcade fährt weiter. Jetzt kommt eine sehr, sehr oft zitierte Figur ins Spiel an diesem Tag. Weil Nicoletti eben verfehlt. The Umbrella Man. der Regenschirmmann. Der einzige Mensch an diesem Tag in Dallas, Texas, in schwarz gekleidet mit schwarzem Regenschirm. Ja, schöner, warmer Tag in Dallas, November in Dallas ist noch warm. So viele Leute, keiner hat einen Regenschirm, nur diese eine Person. Und diese eine Person mit dem Regenschirm steht ganz, ganz zufällig genau an der Stelle, wo das Motorcade ist, als Nicoletti verfehlt. Auf dem Bürgersteig. Was macht er mit seinem Umbrella? Er gibt ein Zeichen an den nächsten Sniper. Kennedy nicht getroffen. Bereit machen. Das musste relativ schnell gehen. Wir reden hier von Sekunden. Ne? Der Schuss kommt. Kennedy ist nichts passiert. Regenschirm geht hoch und runter. Charles Harrelson weiß jetzt Bescheid. Der steht verschanzt hinter einer Mauer, hinter dem Grasabschnitt. Und ein zusätzlicher Sniper ist ungefähr 50 Yards entfernt in einer Druckleitung, in einer Abflussleitung. Die beiden, Charles Harrelson und dieser andere Sniper, feuern ziemlich simultan, fast gleichzeitig, um den Eindruck zu erwecken, dass es nur einen Schuss gegeben hat. Harrelson schießt Kennedy von vorne in den Hals. Der Sniper trifft die Windschutzscheibe und den Governor, der im Auto sitzt, John Connolly, den Governor von Texas. In dem Auto sitzen Jackie Kennedy, JFK, der Fahrer und Governor John Connolly. Der wird getroffen, er überlebt aber später. An der Stelle ist die Lee Harvey Oswald Theorie schon komplett widerlegt. Das können wir schon beenden. Können wir abhaken. Unmöglich. Aber Kennedy ist noch immer nicht im Kopf getroffen. Der Schuss geht vorne in den Hals. Das ist jetzt der Punkt, an dem es eine Emergency an alle Sniper gibt, in den drei Gebäuden. Insgesamt geht man jetzt von ungefähr 8 Snipern aus. Es gibt eine Emergency an alle Sniper. Alle feuern jetzt bitte gleichzeitig. Kennedy darf nicht überleben. Der eine Sniper, Nicoletti, hat nicht getroffen. Charles Harrelson hat getroffen, aber nur in den Hals, nicht in den Kopf. Und der andere Sniper hat in die Windschutzscheibe einen glatten Durchschuss gemacht in Governor John Connolly. Also schießen jetzt in den Gebäuden 5 Sniper gleichzeitig auf Kennedy. Der Secret Service Agent, der auf dem Beifahrersitz sitzt, beschreibt das später als ein, Zitat, Jet Sonic Boom. Ja, kennt ihr das Geräusch, wenn ein Jet eine Schallmauer durchbricht? So ungefähr. So hat der Secret Service Agent das beschrieben, der auf dem Beifahrersitz in der Kennedy-Limousine saß. Also kommt jetzt der Bombenhagel, 3 Sekunden später ungefähr. Sturgis verfehlt und trifft Governor Connolly in den Brustkorb von hinten. Von den anderen Snipern wird Connolly ins Handgelenk und in die Hüfte getroffen. Nicolettis zweiter Schuss trifft genau den Chromrahmen des Fensters von der Limousine. Ist alles sichtbar, alles dokumentiert. Der Chromrahmen, puff, abgesplittert. Aber ganz eindeutig, ich bin mir auch jetzt komplett sicher, es muss Lee Harvey Oswald gewesen sein. Einzeltäter, hat 2-mal abgedrückt, dann war es getan. Malcolm Wallace aus dem Schoolbook Depository in diesem Kugelhagel trifft Kennedy von hinten in den oberen Rücken. Wenn ihr das Video schaut, das ist der Moment, in dem Jackie merkt, was Sache ist. Die dreht sich zu Jack und die sieht, oh mein Gott, hier ist irgendwas im Gange. Ich glaube, irgendwas passiert hier gerade. Das sind natürlich alles mit Schalldämpfern, ne? Also man hört nichts von den Schüssen, großartig. Nicht sehr viel. So eine Kugel schlägt ein. 3 mm Einschuss hinten im oberen Rücken von Kennedy. Das ist jetzt noch nicht so, als würde da Blut fließen oder sonst irgendwas. Kennedy macht die Bewegung, Jackie dreht sich zu ihm und realisiert, was gerade passiert. Aber die Sniper hatten allesamt versagt. In ihrer Einzelshow und dann aber auch in dem Kugelhagel. Kennedy würde so wahrscheinlich überleben. Aber natürlich hatten die in der Planung ein letztes Notfallass in ihrem Ärmel. Weil die mussten in Betracht ziehen, okay, wenn keiner trifft, das ist ein fahrendes Objekt, kann passieren, brauchen wir einen Notfallplan. Der Fahrer der Limousine Schaut euch das Video an, könnt euch überall angucken. Der Fahrer der Limousine ist ganz, ganz deutlich auf dem Video zu sehen. Dreht sich nicht nur einmal um, der dreht sich um, guckt wieder nach vorne, dreht sich ein zweites Mal um, um zu schauen, ob Kennedy in den Kopf getroffen wurde. Als der realisiert, dass das nicht der Fall ist und Kennedy nicht in den Kopf getroffen ist und die Mission droht zu scheitern, bringt er das Auto, die Limousine, quasi komplett zum Stoppen. Dutzende Zeugen haben das bestätigt. Und vor allem ein Zeuge, nämlich der Polizist auf dem Motorrad, Bobby Hodges. Scheinbar keiner der Polizisten, die für Jack Crichton und seine Spy-Unit arbeiten. Der bestätigt auf Video, ja, die Limousine kommt fast zum Stehen. Auf dem Video, diesem veröffentlichten Video, gefilmt von der einen Person, stoppt das Auto aber nicht. Und es ist offensichtlich, dass das Video vor der Veröffentlichung nachträglich bearbeitet wurde. Ja, man sieht es hinten, die Personen verschwimmen, die werden blurry. Es ist ganz eindeutig, dass die Frames, die einzelnen Bilder des Videos bearbeitet wurden, um am Ende den Anschein zu erwecken, dass das Auto nie angehalten sei, aus einem ganz bestimmten Grund. Dutzende Zeugen samt Polizei auf dem Motorrad sagt, hey, das Auto ist quasi gestoppt. Wie strange. Da kommen Schüsse, man hört was. Kennedy hat die Reaktion, Jackie hat die Reaktion, Connolly wurde gerade in den Brustkorb, ins Handgelenk, in die Hüfte geschossen. Der Fahrer dreht sich um, sieht, was passiert, aber der drückt nicht auf Vollgas und realisiert, hey, der Präsident ist hier gerade unter Beschuss. Nee, der bringt das Auto fast zum Anhalten. Und die Limousine stoppt für einen kurzen Moment unmittelbar vor einem Bordsteinabwasserschlitz. Und wer schon mal in den USA war, weiß, dass die relativ groß sind. Ja, die Curbs, die Bordsteine sind relativ hoch und diese Schlitze fürs Abwasser von der Straße, damit das weglaufen kann, sind sehr groß. Der perfekte Ort, um einen Schützen zu platzieren, den weder jemand sehen noch hören soll. Und auf dem Video, als der tödliche Schuss kommt, ist auf dem Video deutlich zu sehen, dass Kennedy von ihm aus unten rechts getroffen wird. Ja, als Ausgang der Kugel. Und dass sein Kopf diagonal hochgeschleudert wird. Der Schuss kann nicht von Charles Harrelson gekommen sein, weil der steht diagonal oben rechts von der Limousine. Unmöglich. Von da kann der Schuss nicht kommen. Und von wo der Schuss schon gar nicht kommen kann, ist von hinten, wo Lee Harvey Oswald mit zwei Schüssen die Mission erledigt haben soll. Von hinten kam dieser Schuss, aber auf gar keinen Fall. Charles Harrelson sagt später ebenfalls auf Video, wenn jemand glaubt, Kennedy sei von einem einzigen Sniper erschossen worden, ohne Beteiligung eines korrupten US-Geheimdienstes, der ist sehr naiv. Ja, zum Thema Verschwörungstheorien. Charles Harrelson ist vor Ort. Okay, in dem historischen, im medialen Narrativ ist er nicht Teil dieser Gang, des Setups. Aber er ist da vor Ort und es ist Charles Harrelson. Ein Hitman, privater Hitman der CIA. Und der sagt das. Da ist unten dieser Schlitz in dem Bordstein. Und unten drin im Abflusssystem von Dallas stehen Curtis Laverne Crawford, ehemals CIA, und ein Mitarbeiter von Jack Ruby in seinem Carousel Club. Jack Ruby, Schoßhund von Richard Nixon. Kommen wir gleich zu. Chicago Outfit Mafia. Der steht unten im Abflusssystem. Da steht noch eine zweite Person. Die zweite Person, die nach dem tödlichen Schuss auf Kennedy das verdreckte Abflusssystem in Dallas so schnell wie möglich verlässt, durch das Abflusssystem raus, dann kennt ihr, dann kommen so Tunnel irgendwo raus von dem Abwassersystem, die enden dann irgendwo 500 Meter entfernt von dem Ort, da kommt man dann raus oben auf die Straße. Der heißt Jack Allen Lawrence. Dieser Jack Allen Lawrence taucht 15 Minuten später komplett verdreckt von oben bis unten, im Lincoln Mercury Car Showroom auf, ja? In einem Autohaus. In dem Autohaus arbeitet der zu der Zeit. Da hat er sich einen Job ergattert mit komplett falschen Daten. Blass, nervös und komplett mit Matsch versehen an einem warmen, sonnigen Tag in Dallas. Der hat sich morgens krank gemeldet und ist dann in den Showroom gestolpert, auf die Toilette, wo er sich übergeben hat. Aber nicht, weil er Influenza hatte oder Corona, deswegen hat er sich nicht übergeben. Albert Bogart und Robert Tater, zwei Mitarbeiter, an diesem Tag in dem Showroom, rufen die Polizei, weil das Verhalten von ihrem Kollegen, der da so reinkommt, Jack Alan Lawrence, ziemlich seltsam ist und weil John F. Kennedy 15 Minuten vorher in den Kopf geschossen wurde. Und die bezeugen auch die Geschehnisse, dass er da reinkommt, auf Toilette geht, komplett verdreckt und sich übergibt. Die Polizei, was macht was, nimmt den Vorfall in die Akten auf, natürlich ohne Folgen, weil wir wissen, wer an diesem Tag am Boden war für die Polizei. Auf der Dealey Plaza laufen alle hin, aufgeregt hin und her und versuchen eigentlich nur zu verstehen, was gerade passiert ist. Ja, da bricht eine Panik aus, Kennedy ist getroffen, keiner weiß, was los ist, da sind Schüsse gefallen, alle versuchen sich in Sicherheit zu bringen, nur zwei nicht. Ja, Orlando Bosch, wenn wir uns erinnern, war in dem Auto hinter Frank Sturgis, als man nach Dallas gefahren ist mit Marita Lorenz, der Radiokoordinator und der Umbrella Man. Die setzen sich ganz ruhig hin auf den Bordstein und schauen sich alles ganz gemächlich an, als wäre der Präsident gerade nicht in den Kopf geschossen worden. Ich weiß nicht, was ich dann machen würde, wenn ich 10 Meter, also ich stehe 20 Meter neben dem Präsidenten, der gerade quasi einen Headshot bekommt und dann setze ich mich erstmal auf den Boden und chill erstmal eine Runde. Bosch spricht auf Foto in sein Gerät, wahrscheinlich, dass der Schuss erfolgreich war, steht auf und spaziert davon. Ebenfalls Jim Hicks, ein weiterer Radiokoordinator auf dem Boden, ist da auf Fotos zu sehen mit seinem System, seinem Radiosystem, seinem Walkie-Talkie, seiner Verkabelung hinten in der Rücktasche der Hose. Und währenddessen beginnt der Apparatus, wir reden hier von einigen Leuten, ja, das zu planen ist ein Monsterding. Man braucht nicht nur die Verrückten, die schießen. Man braucht nicht nur die Backup-Leute, man braucht nicht nur die Radiokoordinatoren, man braucht nicht nur die Polizei, man braucht nicht nur das Militär an dem Tag auf dem Boden. Man braucht dann auch zum Beispiel noch solche Dinge. Ja, der Apparatus geht dann hin, nachdem das passiert ist, und versucht die Spuren zu verwischen, um die Story zu implementieren, die wir bis heute erzählt bekommen. Buddy Walters, Sheriff der Dallas Police, ist auf einem Foto am Einschlagpunkt einer Patrone auf dem Rasen zu sehen, die der aufhebt und an einen FBI-Agenten gibt, der die dann in eine Tasche steckt. Ja, kann ja nicht sein. Lee Harvey Oswald hat ja nicht daneben geschossen. Der hat ja nur zwei Schüsse gehabt. Bum, bum. Ja, eine weitere Patrone unten auf dem Rasen. Puff, hat den Rasen hochgejagt. Geht man hin, nimmt die Patrone, alles klar, Patrone gefunden, FBI-Agent sagt tschüss. Harrelson, ja, Charles Harrelson, E. Howard Hunt. Die beiden werden von einem Zeugen namens Lee Bowers dabei gesehen, wie die sich in einem Zugcontainer direkt hinter der Dealey Plaza verstecken. Ja, da laufen direkt die Zugschienen. Der Zugcontainer war quasi das Fluchtfahrzeug für die beiden. Der Zug sollte die ganz schnell woanders hinbringen. Aber Lee Bowers verhindert, dass der Zug überhaupt abfahren kann. Also müssen die da raus. Die tauchen kurze Zeit später auf mehreren Fotos auf, die am Dallas Courthouse am Gericht zeigen. Ganz eindeutig auf Fotos zu sehen. Und auf den Fotos ist sogar zu sehen, die sind so gut, dass Howard Hunt das gleiche Ohrstück trägt wie die Police Officer, die logischerweise Teil der Verschwörung waren. E. Howard Hunt war das auch. Aber es ist auf dem Foto zu sehen, dass der ein Ohrstück im Ohr hat. Für die Koordination übers Radio. Colonel Edward Lansdale überwacht die beiden, der ist auch mit auf den Bildern, der überwacht die drei beim Spazieren und stellt sicher, dass die entkommen. Das Zugding ist gescheitert. Jetzt müssen die natürlich da weg. Die müssen da weg. Ist jetzt nicht so, dass jeder amerikanische Bürger irgendwelche hochrangigen CIA-Agenten auswendig kennt, aber ist auf jeden Fall eine unangenehme Situation. Ed Lansdale sorgt dafür, dass die beiden schnell wegkommen. Und dieser Colonel Ed Lansdale ist auch derjenige, der der Presse dann die Cover-Story geben sollte, dass Lee Harvey Oswald der Hauptverdächtige sei, der alleine handelte und der JFK von hinten erschoss. Aus einem Winkel, aus einem angeblichen Gebäude. Ein Ding der absoluten Unmöglichkeit. Dann braucht man sich nur die Dealey Plaza angucken, das Video anschauen und anschauen, von wo Lee Harvey Oswald angeblich geschossen haben soll. Unmöglich. Wie ich eben schon gesagt habe, wird auch Herbert Walker Bush fotografiert, wie der vor dem Schoolbook Depository steht, in dem Malcolm Wallace platziert war. Ganz entspannt, Hände in der Tasche. Steht er da und schaut sich das ganze Schauspiel an. Es gibt übrigens darüber auch Declassified Documents, die belegen, dass Herbert Walker Bush an diesem Tag selbst in Dallas war und im Sheraton Hotel eingecheckt war. Er war also wirklich vor Ort. Ja, er ist es wirklich auf den Bildern. Im Krankenhaus, Kennedy wird jetzt ins Krankenhaus gefahren. Und da ist Dr. Charles Crenshaw, einer der Ärzte, die Kennedy im Emergency Room empfangen haben und seinen Tod kurze Zeit später festgestellt haben. Das Problem bei der ganzen Sache ist, die Halswunde, die von Charles Harrelson verursacht wurde, war nicht geplant. Der Dr. Crenshaw sagt später ganz klar, dass diese Wunde belegt, dass Kennedy logischerweise von vorne und nicht von hinten, wie in der Lee Harvey Oswald Story erzählt wird, getroffen wird. Ist unmöglich. Frank Sturgis fährt nach Miami in ein Safehouse zurück. Ein Safehouse ist von der CIA. So Häuser, die installiert haben, um die Leute zu bunkern. Häuser, die keiner kennt. Und in Miami erzählt der Marita Lorenz, dass die tatsächlich verpasst hat, wie Geschichte geschrieben wurde. Zitat: All perfectly safe, no cops, no newspaper investigation, everything was covered. Ja, alles komplett sicher, keine Polizisten, keine Zeitungsinvestigation quasi, für alles war gesorgt. Who gives a shit? We kill people all the time, what's the difference? Who's gonna prove it? Ja, wen interessiert der Scheiß? Wir bringen andauernd Leute um. Was ist denn jetzt der Unterschied? Nur weil es der Präsident war quasi. Wer wird's beweisen? Kaum Menschen haben jemals gehört, dass an dem Tag, dass es parallel zur Ermordung Kennedys eine weitere Ermordung in Dallas gab. Die Ermordung eines Polizisten namens J.D. Tibbet. Und was es damit auf sich hat und wie unglaublich die Geschichte an dem Tag dann noch weitergeht, besprechen wir in der nächsten Episode. Ist jetzt schon sehr lang, schon anderthalb Stunden. Wow, die längste Episode. Wir werden uns in der nächsten Episode auch damit beschäftigen, was ein paar Jahre danach passiert ist. Warum es den Watergate-Skandal gab und was eigentlich passiert ist beim Watergate-Skandal. Auch hier wieder werden uns Märchen erzählt. Aber es ist eigentlich relativ simpel, was da passiert ist. Hängt direkt mit dem Mord an Kennedy zusammen. Ich weiß nicht, ob es Kennedy wirklich war, der an dem Tag in der Limousine saß. Doubles waren auch zu der Zeit schon sehr, 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 sehr etabliert. Ja, wenn man Donald Trump zum Beispiel nimmt, ganz, ganz oft war er das nicht selbst, weil man ihn schützen musste. Bei Kennedy wird das nicht anders gewesen sein. Weil ich mir sehr, sehr schwer vorstellen kann, dass Kennedy selbst und das Team nicht von dem Plan wussten, ihn an dem Tag umzubringen. Fakt ist, wie ich das zu Beginn der Folge schon gesagt habe, dass wäre Kennedy im Amt geblieben, die Welt in den letzten 60 Jahren bereits eine etwas andere gewesen wäre. Wir haben ausführlich in Episoden über Q gesprochen. Es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass Kennedy schon Teil dieser Operation war und die mitgegründet hat. Ich meine, die Dinge, die der gemacht hat, ja, wie diese, allein diese Executive Order, mit der er die Fed zerstört hat, die macht keinen Präsident ohne die Rückendeckung der höchsten Militäroffiziere. Kannst du nicht. Kannst du nicht machen. Weil das System von oben so gestrickt ist, dass das nicht funktioniert. Du brauchst die höchste Intelligence, um das durchzuziehen. Du brauchst die voll auf deiner Seite. Du brauchst die Leute, die höchsten der Hohen, die sagen, ja, jetzt beenden wir das Ganze, wir sind an Bord. Und wenn man das anschaut und sich das Handeln von Donald Trump anschaut, da muss man sagen, dass sich da sehr, sehr viel deckt. Sehr, sehr viel deckt. Wir werden in Kürze sehen, ob er das, was Kennedy damals begonnen hat, in der Lage ist zu beenden. Meine Meinung darauf bezogen ist eindeutig. Kennedys Sohn John Jr. hat immer gesagt, dass er seinen Vater rächen wird. Schauen wir mal. Auf jeden Fall ist klar, an dem Tag, 22.11.1963, sind Dinge passiert und abgelaufen, die nichts mit dem zu tun hatten, was wir wieder einmal präsentiert bekommen, historisch im medialen Narrativ. Das war eine Verschwörung und ein Plan aller Bereiche, aller einflussreichen Bereiche der Deep State-Strukturen, die man sich nur vorstellen kann. Und ich hoffe, dass er es nicht selbst war. So viel kann ich vorwegnehmen, uns in der nächsten Folge mit beschäftigen. Jackie und sein Bruder Robert Kennedy sollten ihn im Krankenhaus identifizieren. Und die beiden haben da vor Ort gesagt, that's not Jack. tobias.levels@healthresolution.de für Fragen, Anregungen jeglicher Art. Ich hoffe, ihr konntet da gut folgen, wenn ihr von gewissen Namen und Abhandlungen noch nicht viel gehört hattet im Vorhinein. Ich hoffe, ihr konntet da folgen und das für euch verbinden, dass sich ein Bild ergeben hat, was Sinn macht. Es ist sehr komplex, sehr, sehr viele Menschen sind involviert und das ist nur über Audio sehr schwer zu zeichnen. Ich hoffe, mir ist das einigermaßen gut gelungen. Wir werden in der nächsten Episode weitersprechen. John F. Kennedy ist gerade im Krankenhaus, aber die Story ist hier noch nicht vorbei. Also, wir hören uns in den nächsten Tagen wieder. Peace.